Du sitzt vor dem Bildschirm in einer Online-Konferenz. Da vorne spricht jemand, nur er spricht nicht mit dir. Kennst du das? In dieser Episode zeige ich dir, wie du vor der Kamera echten Kontakt aufbaust. Dialogische Sprache, Blick zum Gegenüber statt ins Nichts, kluge Pausen und eine Stimme, die führt statt abprallt. Interessant? Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
Vielleicht kennst du das auch. Du bist in einer Online-Konferenz und hörst einer Person zu, die da vorne steht. Und die spricht allerdings irgendwie spricht sie nicht zu dir, sondern sie spricht wohin auch immer, an wen auch immer, du fühlst dich nicht angesprochen. Lieber Arno Fischbacher, wir haben eine Reihe derzeit, die wir durchführen, mit der wir uns befassen, wo du oder wo wir uns die häufigsten Themen anschauen, die dir in deinem Coaching immer und immer wieder begegnen. Und heute wollen wir uns anschauen, nämlich genau dieses Thema. Das ist, wenn wir online irgendwelche entweder Konferenzen haben, Vorträgen zuhören und ähnliches, dass es sehr häufig auch sprechende Personen gibt, die nicht wirklich es schaffen, Kontakt zu ihren Gegenübern herzustellen. Die es nicht wirklich schaffen, den Menschen zu erreichen, der vor dem Computerbildschirm dann sitzt oder vor dem Handy oder wo auch immer der dann zuschaut, die in die Kamera reinsprechen und irgendwie kommt es nicht an, was sie erreichen wollen. Sie wirken nicht auf die Art und Weise, wie sie wollen. Und genau das ist der Punkt, warum du, lieber Arno Fischbacher, immer wieder eben engagiert wirst, um da an der Wirkung herumzuschrauben. Und wir wollen uns heute anschauen, welche möglichen Drehschrauben es denn gibt, welche möglichen Herangehensweisen es denn geben könnte, um die Wirkung vor der Kamera ebenso genauso gut zu gestalten, wie es vielleicht auf der normalen öffentlichen Bühne sonst auch der Fall wäre. Ein herzliches Servus einmal in deine Richtung, mein Lieber. Hi.
Servus zurück aus Salzburg nach Innsbruck, lieber Andreas, grüß dich. Herumschrauben, sagst du, schöne Bilder, gell? Also so metalltechnisch nachschärfen, nachfeilen, die Schrauben in die richtige Richtung drehen. Ist ein interessantes Phänomen. Diese Situation, glaube ich, kennt so gut wie jeder und jede heute. Dieses Gefühl, da schaut dich so eine schwarze Kameralinse an, die glotzt dich irgendwie so an, so kalt. Und da ist niemand, auf den man sich beziehen kann im Sprechen. Und das ist das, was auch immer wieder meine Kunden bewegt, wenn es darum geht, Videos zu erstellen. Du kennst die Situation, du brauchst für die Webseite ein Video, in dem du die Sache vorstellst, dich vorstellst. Oder vielleicht ein Erklärvideo, etwas, wo du aus deiner Expertise heraus etwas in Form bringen willst und dann halt in Form eines Videos verfügbar machst, sei es auf YouTube oder auf der Webseite. Genau. Und die Phänomene, also die Unzufriedenheit, wenn ich nachfrage, was ist das, was sie bewegt, was stört sie eigentlich, ja, dann höre ich sehr oft, ja, ich habe das Gefühl, ich spreche zu schnell und ich kann mir nicht zuhören. Ja, also man fühlt sich dann einfach nicht wohl, wenn man sich selbst sieht und hört und hat das Gefühl, also das schaut völlig unnatürlich aus, wirkt nicht authentisch, ist so das Wort, das ich dann öfter höre.
Ja, und die Herausforderung besteht ja häufig auch darin, dass Menschen nicht wirklich wissen, wie sie wirken oder wie gut ihre Stimme ist. Und da hast du, kurzer Hinweis, eben einen neuen Stimmcheck mehr oder weniger für Führungskräfte, wo sie einen Selbstcheck machen können, ob ihre Stimme tatsächlich diese Wirkung, die sie sich wünschen, auch erreichen kann.
Die interessante Frage ist ja, welche Kriterien habe ich zur Verfügung, um das, was ich sehe und höre, einschätzen zu können. Genau. Denn wie ich zuerst gesagt habe, wenn ich jetzt am Telefon, in so einem Espresso-Telefonat, wenn mich jemand anspricht, sagt der Fischbacher, ich habe da schon wieder so ein Video und ich kann mich einfach nicht sehen. Oder ich stehe vor einer Tagung, ich muss da irgendwie, oder ich darf, ist ja eine großartige Gelegenheit oft. Oder eine, sagen wir mal, 20 Minuten, 30 Minuten im Rahmen einer Firmenmesse online Interessantes meinen Kunden weitergeben. Aber ich weiß, dann stehe ich da irgendwie vor meiner Kamera und fühle mich sehr unbeholfen. Was ist das eigentlich? Also woran liegt's? Was sind die Dinge, die du beobachten kannst, wenn du dir selbst zuhörst, wenn du so ein Video hörst oder eine Aufnahme hörst oder wenn du einfach dir Notizen machen willst, was sind die einzelnen kleinen Punkte, an denen du arbeiten kannst? Und diesen sehr kurzen, sehr fokussierten Überblick bietet dieser Selbstcheck, wie führungsstark ist deine Stimme, den du dir sehr einfach downloaden kannst und wo du mal nach Zahlen, das sind so Kästchen 5, 4, 3, 2, 1, wo du dich selbst quasi die einzelnen Fragen, die du bewertest, die einzelnen Aspekte und dann zählst du es zusammen, da gibt es eine Auswertung. Und ich bin schon sehr neugierig, wie dein Score sozusagen ausfallen wird, wenn du diesen Selbstcheck für dich nutzen willst.
Den gibt es wo?
Den gibt es zum Download auf der Webseite arno-fischbacher.com/Selbstcheckführung in einem Wort und das Ü, der Umlaut, als UE ausgeschrieben.
Werden wir gern verlinken. Zurück zu unserem Thema, oder wir sind ja nie wirklich weg davon. Wenn wir dann vielleicht wissen, welche Herausforderungen wir haben aufgrund dieses Checks, wenn du jetzt ins Coaching gehst, also wir haben ja in den letzten Episoden und vielleicht ich möchte es auch heute wieder so fortführen, hast du vielleicht ein tatsächliches Fallbeispiel? Hast du irgendeinen Marco F. aus S oder eine Maria M. aus T., mit der du da vielleicht gearbeitet hast und die eben eine Herausforderung hatte in der Art und Weise?
Ja, mir fallen da eine ganze Reihe von Praxisbeispielen ein. Mhm. Eins bezieht sich ganz konkret auf so ein Präsentationsvideo auf der Webseite. Das war eine Kundin, eine sehr, sehr engagierte Frau, die gerade die Webseite neu gestaltet hat, Dienstleisterin, die sich für ihr Thema sehr engagiert hat. Und es war ja wichtig, die Besucher der Webseite, die Menschen, die sich für das Thema interessieren, irgendwie persönlich anzusprechen. Und du hast vielleicht eine Idee, du hast vielleicht eine Vorstellung, wie das Video, also wie das gewirkt hat. Mhm. Du hattest richtig das Gefühl, da sitzt jetzt jemand vor der Kamera, weil man sich vorgenommen hat, ein Video zu machen. Und dieses, ich will das jetzt tun und ich tue es auch und jetzt mache ich es halt, das war sehr deutlich spürbar. Also auch so eine gewisse Grundnervosität oder so eine gewisse Unsicherheit in der Situation selbst war erlebbar und im Grunde, es war nicht zum Anschauen.
Ja, ich kenne das leider auch und meistens, und die Herausforderung darin besteht ja, dass es geht um Beziehungsaufbau, insbesondere wenn du versuchst, Kunden online zu gewinnen, dann geht es ja wirklich darum, vertraue ich dieser Person? Und dann haben wir wieder den berühmten Halo-Effekt, wo dann du von einer vielleicht Inkompetenz auf andere Inkompetenzen schließt und denkst, wenn die schon nicht einmal reden kann, dann kann die vielleicht Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Das sind unbewusste Mechanismen, das hat jetzt gar nichts, da muss jetzt nicht ein sehr urteilender Mensch vor dem PC sitzen, sondern einfach, wenn jemand inkompetent wirkt aufgrund seiner Unfähigkeit, vielleicht Worte in der Art und Weise so zu formulieren, dass sie mich erreichen, weil er halt kein guter Geschichtenerzähler ist oder weil er das halt einfach nie geübt hat, er oder sie natürlich, dann ist der Kunde vielleicht einfach weg.
Ja, es ist die Kompetenzanmutung.
Genau so.
Also es ist dann eine Nicht-Kompetenzanmutung.
Eine Inkompetenzvermutung.
Inkompetenzvermutung, die entsteht als unbewusste Reaktion.
Ja, weil es ist wirklich Halo. Also das ist wirklich, du siehst einfach, okay, der kann die Sache nicht, die er eigentlich können sollte. Das ist doch ein Coach, das ist doch ein Ding. Und wenn er das nicht einmal kann, dann will ich gar nicht wissen, wie schlecht er als Coach ist. So, das sind dann einfach so unbewusste Gedankenketten, die aber einfach dazu führen, dass sie nie einen Kunden kriegen wird.
Wenn ich mal jetzt anschaue, was ist das, was wir hier sehen, um es mal dingfest zu machen, was sind das für Kriterien? Also wenn ich die vier Achsen der zentralen vier Signale, die du immer verströmst in dem Moment, in dem du sprichst, über deine Stimme analysierst, dann ist es mangelnder Führungswunsch, der sich äußert stimmlich. Es ist die Anspannung, die hörbar ist, eine Grundanspannung, die die Stimme eine Spur höher macht. Mhm. Es ist die mangelnde Selbstempathie, die wahrnehmbar ist. Also in dem Moment, also es ist sichtbar und hörbar, dass du in diesem Moment nicht in der Lage bist, mit dir gut umzugehen. Also du findest deine Mitte nicht im Sprechen. Du bist weit weg, du bist außer dir eigentlich während des Sprechens. Das ist gut hörbar. Und der vierte Aspekt, das ist der, mit dem ich dann produktiv, also im Sinne von, was kann man dagegen tun, beginnen möchte, das ist die Einstellung mir als Zuhörer gegenüber. Also es ist in der Stimme immer hörbar, als wen oder was du die anderen Menschen oder deine Gesprächspartner ansprichst. Sprichst du jemanden quasi neutral mit so einer etwas unpersönlichen, neutralen Stimme sachlich an, dann ist ganz klar, dass du den oder die andere in eine Rolle buxierst, also in einer Rolle wahrnimmst, zum Beispiel als potenzielle Kundin, aber nicht als Individuum. Und das ist aus meiner Sicht der allererste limbische Schalter sozusagen in der Wahrnehmung, der uns betrifft, abgesehen von den Sachen der Aufmerksamkeit, ob wir überhaupt hinhören. Also das ist reine Physiologie sozusagen, Hörphysiologie. Aber der erste emotionale, wirklich Hauptschalter, ob wir innerlich bereit sind, jemandem zuzuhören, das ist, ob wir von dem anderen in eine Rolle gedrängt werden oder ob der andere bereit ist, uns als Mensch wahrzunehmen.
Und es ist tatsächlich auch die Übernahme zum Teil des Vokabulars der Gegenüber, des Zielpublikums. Spreche ich in der Sprache der Person, die mir zuhört? Also es war wirklich, ich habe da so ein Fallbeispiel, es hat, wenn jetzt Österreicher zuhören, die kennen den, aber aus Deutschland, es gibt einen Politiker bei uns, der Freiheitlichen Partei, Herbert Kickl heißt er, der war damals aufgestellt, um Bundeskanzler werden zu wollen oder Volkskanzler oder wie auch immer, es ist egal, wie er sich genannt hat. Und da war tatsächlich auf den Plakaten, waren grammatikalische Fehler. Absichtlich. Ich war ganz irritiert am Anfang und dachte, warum steht das da? Das ist ja falsch, gell? Aber es ist tatsächlich Dialekt. Der hat einfach diesen Dialekt, so wie Leute über ihn reden täten, so hat er das einfach draufgeschrieben, in dieser Dialektart und Weise. Er hat sie wirklich in ihrer Sprache abgeholt, also sehr simples Vokabular, sehr dem Dialekt entsprechend falsches, grammatikalisch angewendetes Deutsch. Ja? Und das hat mich fasziniert, weil der hat es wirklich auf die Spitze getrieben, weil normal sagt man zumindest in schriftlicher Sprache, hält man sich an die grammatikalischen Regeln. Aber nein, da hat sich zumindest das Marketingteam der FPÖ, und die haben ja dann am Ende irgendwie den ersten Platz gemacht, daran gehalten. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Weil das war wirklich spricht die Sprache deines Zielpublikums auf die Spitze getrieben. Sehr einfache Sprache, zum Teil falsch formuliert, ja, weil es einfach nicht gescheit Deutsch war. Aber die Leute haben es verstanden. Und die haben sich voll angesprochen. Der redet wie wir, ja. Und das hat mich fasziniert. Also das ist jetzt einfach eine Aufforderung. Find tatsächlich raus, also wer deine Kunden sind als erstes natürlich, aber wie sprechen die, welches Vokabular verwenden, wenn du zum Beispiel ein Problem lösen möchtest, wie sprechen die über ihr Problem? Wie, als was bezeichnen sie das? Wirklich diese Vokabeln, die Kunden, da kann man ja so Keyword-Analyse, mittlerweile nennt sich das ja ganz fancy so, aber im Prinzip geht es darum, welches Vokabular, deswegen lohnen sich tatsächlich Kundenbefragungen. Und du, lieber Arno, hast dir erwähnt, dass du gerade kürzlich mit einem Herrn gesprochen hast, der auch bei uns in kurzer Zeit auch zu Gast sein wird, der tatsächlich 1000 Leute seiner Zielgruppe angerufen, 1000, 1000, ja, angerufen hat, um sie besser kennenzulernen.
Ja, interessant, dass du im Grunde als erstes Werkzeug Sprache ansprichst. Und es ist ganz interessant, finde ich jetzt ganz passend auch, also abgesehen davon, dass es ja wirklich erschreckend ist, wie zum Teil wissenschaftlich und psychologisch fundiert die Populisten in der politischen Kommunikation vorgehen. Das sieht man ja jetzt am Beispiel der Vereinigten Staaten gerade auch ganz brillant, erschreckend brillant sozusagen.
Die schaffen sich auch ihre eigenen Medien, so wie Trump, der hatte sein eigenes Truth Social, Das ist ein eigenes soziales Netzwerk, damit er einfach nicht mehr mit diesen ganzen Algorithmen von Facebook, Instagram, Twitter, was auch immer, kämpfen muss. Ja,
ja, das tun ja, ja mittlerweile auch in Europa die Damen und Herren der rechten politischen Hälfte mit Geschick. Genau. Aber weil du die Sprache als Lösungsansatz ansprichst, man könnte ja meinen, wenn ich vorher über vier Hauptsignale der Stimme gesprochen habe, dass es dann logisch wäre, einfach mit der Stimme zu beginnen. Also mal zu schauen, wie kann die Stimme besser klingen, vielleicht mit Aufwärmübungen oder mit Beschäftigung mit dem Stimmsitz, diese Wechselbeziehung zwischen Bewegungsmuster, Körperhaltungen, wie stehst du, wie sitzt du, wenn du sprichst, etc., dass man mit dem beginnt, damit so etwas am Video dann besser klingt. Und nein, dort beginne ich nicht. Das ist etwas, das hat später durchaus Sinn und Zweck und ist enorm wichtig auch für die Selbsterfahrung und für das Kennenlernen des eigenen Instrumentariums. Aber wenn es darum geht, in relativ kurzer Zeit ein besseres Video ins Netz stellen zu können, wäre das eine, sagen wir mal, etwas kundenunfreundliche Vorgehensweise, weil da arbeitest du unglaublich lang und hast keine Ergebnisse. Also hast nicht unmittelbar umsetzbare Ergebnisse. Das allererste, also meine allererste Frage ist, wie verstehst du eigentlich Kommunikation? Und in der Regel sind die Menschen, mit denen ich da zu tun habe, ja in irgendeiner Weise erfolgreich in der Kommunikation, sonst würden sie mich gar nicht ansprechen können, sonst wären die gar nicht bei mir. Ja? Und wenn ich dann dort hinterfrage, dann haben die schon verstanden, dass gutes Kommunizieren ja nicht in erster Linie reden heißt. Dass gutes Kommunizieren ja nicht heißt, ich red den anderen in Grund und Boden und sag alles und argumentiere 7 Stunden, sondern dass gutes Kommunizieren immer mit dem Zuhören beginnt. Und dass das, was du dann sagst, eine Reaktion auf etwas ist oder sich auf etwas bezieht, das du gerade gehört hast. So, und jetzt... Ja, jetzt schauen wir dann ein bisschen dumm, weil wir reden ja über eine Situation, wo du alleine vor einer kalten Kameralinse stehst oder sitzt und kommunizieren sollst. Und genau das ist der Punkt und da hilft die Sprache. Also mal zu schauen, wie ist denn das bisher getextet? So, dann kommt der nächste Punkt. Gerade bei der Videoproduktion kommen viele Leute dann mit dem Skript und lernen das Skript auswendig. Die schreiben sich dann einen Text. Und dann ist man doppelt gestresst, weil man versucht es dann auswendig herzusagen und dann wird es überhaupt aufgesagt und klingt aus dem heraus, weil wer ist schon ein Schauspieler und hat gelernt, intentional einen Text zu sprechen. Also schauen wir zuerst mal, wie funktioniert Dialog in der Sprache? Also was ist dialogisches Formulieren? Und siehe da, dann ist der erste Satz, der dann in so einem Video gesprochen wird, im Grunde eine Reaktion auf etwas, auf einen Gedanken der Zuhörer, auf ein Erlebnis der Zuhörer. Das heißt, du beziehst dich in dem, was du sagst, auf etwas, was der andere denkt, was er gerade geistig gesagt hat oder was er gerade erlebt hat in deiner Thematik. Und siehe da, das bringt deinen ganzen Körper in eine körperliche Hinzu-Ausrichtung. Also du bist jetzt ja schon im Gespräch mit jemandem und du beziehst dich auf etwas. Was, und das ist wieder beobachtbar, das ist eines der Kriterien, die Gestik verändern wird. Denn die üblichen Ansage- und Aufsagegesten, das ist so die Holzhackgeste, wo die Hände von oben nach unten gehen, um etwas zu betonen. Das ist der Zeigefinger, der sagt, so ist es und ich sage dir jetzt, wie es ist. Das ist der Seemann, also diese Geste, in der früher die Mägde und Knechte vorne so eine Art Schürze hatten, wo das Getreide drinnen war. Da hat man reingegriffen mit beiden Händen und hat nach beiden Seiten das Getreide so ausgesät. Und das ist dann so eine parallel laufende Geste, die vom Körper weg die Hände nach außen bringt, immer wiederkehrend und dadurch der Tonfall auch immer gleich ist. Genau, das ist praktisch das Ich sage, was ist. Der Dialog funktioniert anders. Der Dialog ist ja ein Geben und Nehmen. Mhm. Du beziehst dich auf etwas und schon geht deine führende Hand nach vorne. Die Handfläche öffnet sich nach oben, Palm up, ist der so ein typischer Begriff im Englischen. Und dieses Geben und Nehmen, das bringt den Körper immer in die Diagonale. Also dadurch bewegst du dich nicht immer nur in eine Richtung und der Kopf nickt dazu und produziert praktisch den Nachdruck des Gesagten, sondern hier entsteht Abwechslung im Tonfall, in der Lautstärke, in der Dynamik und in der Sprechmelodie. Jetzt haben wir also mit dem Nachdenken über die Sprache begonnen und jetzt entwickelt sich ein gedachter Dialog mit dem Zuschauer. Was ist aber jetzt der Dialoganteil des Zuschauers? Diese Frage ist ja damit verbunden, denn wenn ich sage, ich habe jetzt etwas zu sagen und ich sage es, dann sage ich es ja ununterbrochen. Ich sage eins nach dem anderen, da bin ja nur ich dran, um zu sprechen. Mhm. Und das ist das große Missverständnis, das Sprechpausen verhindert. Die Sprechpausen sind aber das, wir betonen es 100-mal in unserem Podcast, die Sprechpausen sind ja die Zeit und die Gelegenheit, die du den anderen Menschen gibst, um abzunicken oder kurz zu bedenken, was sie gerade gehört haben. Und das emotional zu verknüpfen mit eigenen Erfahrungen, mit eigenen Gedanken. Und aus dem entsteht im besten Fall eine klitzekleine Reaktion, die du natürlich nicht siehst, weil die Kameralinse, die zeigt dir das nicht. Und hier gibt es ein einfaches Tool, das meine Kunden oft mit nach Hause nehmen als Alltagsübung. Und das ist in den ganz normalen Alltagsgesprächen doch mal ganz neugierig auf die andere Seite zu gucken. Ja, genau. Andreas, das muss ich jetzt laut sagen, ich schaue jetzt auf den Bildschirm. Andreas, du bist in Innsbruck, ich in Salzburg, ich sehe dich am Bildschirm. Und während ich jetzt mit dir, also ich halte jetzt so einen kleinen Monolog, ja, aber du hörst mir zu und ich sehe deine Reaktionen, weil ich spreche ja mit dir. Genau. Und auch wenn du, weil du ein professioneller Podcast-Gesprächspartner bist, nicht ununterbrochen laut ins Mikrofon hinein sagst, sehe ich deine Reaktionen. Und dann fällt der Groschen. Und erst dann habe ich im Grunde das grüne Licht, also die Erlaubnis, weiterzusprechen.
Ja, früher gab es ja den Teddybären. Also ich kann mich erinnern an Zeiten, wo jetzt noch nicht so viel mit Internet und mit irgendwelchen Kameras war. Da hat man sich einfach so einen Teddybär hingesetzt und hat dann den als Publikum genommen, damit man sich zumindest irgendein Gesicht vor sich sitzen hat. Ja? Ja?
In der Welle 1 im Radio, das wir vor 25 Jahren plus irgendwie gegründet hatten in Salzburg, waren es so Schwimmentchen, die am Bildschirmrand obendrauf saßen als Gesprächspartner. Ja, genau.
Ja. Und man muss sich nur irgendwelche Ersatzanker
diskutiert haben, ganz genau. Mhm. Ja. Also diese kleine Alltagsübung ist sehr hilfreich, denn dann viele meiner Kunden merken dann erst, wie deutlich ununterbrochen die Reaktionen der Gesprächspartner sind. Es ist dieses kleine Nicken mit dem Kopf, manchmal verzieht sich das Gesicht, so ein, ja, okay, und wenn du es wahrnimmst, kannst du produktiv darauf reagieren. Und wenn du das im Alltag erlernt hast, erfahren hast, dann weißt du auch, wie lange es dauert, bei etwas komplexeren Dingen, dass der Groschen fällt. Und dass es manchmal wirklich lohnt, auch vor der Kamera, diesen Moment des auf der anderen Seite dir vorzustellen und darauf zu reagieren. Und siehe da, jetzt passiert das, was deine Stimme so gravierend verändert, denn jetzt sprichst du, und das lass mich vielleicht als letzten Aspekt nur mit hineinnehmen, jetzt sprichst du mit einem Gesprächspartner. Und das ist die große Challenge. Ich habe gerade mehrere Kunden eines Wiener Unternehmens, die, ich glaube, ich habe in der letzten Episode kurz darüber erzählt, die in Kürze gemeinsam online eine Art interne Kundenmesse also des Unternehmens gemeinsam bestreiten mit jeweils 20, 30-minütigen Fachimpulsen. Ja, und das läuft online ab und die haben in ihrem gut ausgerüsteten Studio in der Tat nur die Kamera vor sich und da sind so viele Zuhörer, Zuschauer, da siehst du am Bildschirm niemanden, sondern du sprichst praktisch auch so ins Leere wie beim Videoaufnehmen hinein. Und weil du weißt, es ist ein großes Auditorium, entsteht so logisch, kann man sagen, der Trugschluss. Du müsstest jetzt zu vielen sprechen, weil das ist ja jetzt die Tagung und großes Publikum, meine Damen und Herren. Und übersiehst dabei, dass auf der Empfängerseite jede Kundin, jeder Kunde für sich selbst mit den eigenen zwei Augen, mit den eigenen zwei Ohren als Gesprächspartner da ist und sich auch so fühlen will. Mhm. Nämlich ich als Einzelperson bin angesprochen, ich bin wichtig fürs Unternehmen. Also bedenke, wann immer du in die Kamera hineinsprichst, wie viele Menschen auch immer am anderen Ende du vermutest oder weißt, hinter den Bildschirmen, das sind einzelne Individuen, die wollen ganz persönlich angesprochen werden. Es ist ein Zwiegespräch, selbst im Vortrag auf der Bühne oder genauso im Online-Vortrag oder vor der Kamera fürs Video.
Und noch gerne nochmal der Verweis, eben wie gesagt, für den Selbstcheck von deiner Seite arno-wischbacher.com/selbstcheckführung. Und da kann man mal die Grundlagen für sich rausfinden. Und wer möchte, kann dann auch in Folge bei dir irgendwann ein Espresso-Telefonat buchen. Das geht auch über deine Webseite. Dann kann man mit dir mal eine Viertelstunde sprechen und rausfinden, was wie möglich wäre. Korrekt?
Ja, ist interessant. Ich hatte gerade ein längeres Telefonat, so ein Espresso-Telefonat mit einem Herrn aus Deutschland. Und der hat mal wieder vor Augen geführt, wie ungewöhnlich es ist eigentlich. Für mich ist es so selbstverständlich geworden, das so Service zu bieten. Ich meine, manchmal führt es auch zu einer Zusammenarbeit. Ich meine, ja, natürlich, das schätze ich auch sehr, ist in Ordnung. Ja. Aber das ist ja jetzt nicht kein klassisches Verkaufsgespräch, sondern da kommen Menschen mit Anliegen, mit Fragen. Und es ist ein Gespräch über ein Thema. Und der hat das sehr wertgeschätzt und hat mir auch, das war sehr schön, dieses Feedback zu erhalten, wie wertvoll mein Gesprächspartner das heute gerade mir gegenüber ausgedrückt hat. Hat mich sehr gefreut, ja.
Und wenn auch du daheim den Wert erkennst, den wir dir da immer wieder vermitteln, dann gerne auf Spotify oder Apple Podcast oder wo immer du uns gerade zuhörst, eine Bewertung hinterlassen, nicht nur damit wir uns freuen, wir freuen uns jedenfalls über Rückmeldungen generell, sondern eben auch, damit uns durch den Algorithmus neue Zuhörerinnen und Zuhörer auch finden können. Danke dir.
Ganz genau. Wenn du also das nächste Mal, und ich bin sicher, die Gelegenheit lauert schon auf dich, wieder einmal vor der Webcam oder vielleicht sogar vor einer schöneren, besseren Kamera stehst oder sitzt, richte dich auf, denk an deine Körperhaltung, wenn du sprichst, dann denk daran, es ist ein Individuum auf der anderen Seite, das von dir persönlich angesprochen werden will. Dazu ganz viel Spaß, möge die Macht der Stimme, deiner Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.